Ah, lass schon. Lass schon ran. Das ist doch schön. Ja? So, wir haben gesungen, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Jetzt steht doch mal auf und sagt mal eurem Nebenperson, was du so genial findest an ihm oder an ihr. Steht doch mal auf und sagt mal, ich finde an dir und dann sag mal etwas. Wir erzählen einander ganze Romane, glaube ich, das geht noch ziemlich lang, das ist schön, wenn man so viel Geniales vom anderen sagen kann. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und wenn nicht, eine schöne Zeit zu Hause bei der Arbeit. Das kann auch ganz schön sein. Heute geht es darum, über Arbeitswert. Und ich erzähle euch eine Geschichte, die ein Rabbi erzählt hat. Und bei unserer Reise durch Israel hat uns der Reiseleiter diese Geschichte erzählt. Diesen Vergleich, den der Rabbi machte. Es gab eine Versammlung der Organe. Und die Organe, die haben miteinander gestritten. Wer ist der Wichtigste? Da stand das Herz auf und sagte es ganz klar, dass ich der Wichtigste bin. Alles strömt zu mir und von mir aus strömt alles wieder zu euch. Ich bin das Zentrum, um mich geht's. Da meldet sich das Hirn. Nein, das stimmt überhaupt nicht, Herz, geht zur Seite. Ich bin der Wichtigste. Wenn ihr nicht denken könntet, wie wäre denn das? Und ich mit meinen Impulsen gehe durch die Nerven an jeden kleinsten Ort im Körper. Ich bin der Wichtigste. Oh, das hat das Auge gar nicht gefallen. Schau mich an, hat es gesagt. Wenn die Menschen mich sehen, was strahlt denn? Ich strahle, die Menschen schauen mich in die Augen. Und ich bin die Persönlichkeit, die ausstrahlt. Oh, da haben sich einige zusammengetan. Der Milz und der Leber und der Darm. Die haben gesagt, und mir, uns sieht niemand, ne? Ne. Was sollen wir dann bloß sagen? Und die Hände, die haben geklatscht. Seht mich. Und jeder wollte wichtig sein. Und da kam dann so eine gewisse Stille, bis sich einer meldete und sagte, ich bin der Wichtigste. Ich bin der Wichtigste. Und da haben sie gelacht, das A. Entschuldigung, das A-Loch sollte der Wichtigste sein. Na, das ist ja unmöglich. Und alle haben ihm ausgelacht. Wir nennen ihn mal das A. Und das A sagte, doch, ich bin der Wichtigste. Ich will der König sein im Organismus. Da haben die anderen gelacht und gebrüllt. Und die haben sich den Bauch gehalten. Na, das A soll der Wichtigste sein. Das gibt's ja nicht. Und der A ist beleidigt. Und dann sagt, okay, sagt er, dann streik ich. Und erste 2 Tage ging das ganz gut. Und nach 3 Tagen, da meldet sich der Dickdarm. Du, mach doch bitte auf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber das war ganz stur. Ich streiche, denn ich bin der Wichtigste, ich bin der König im ganzen Organismus. Ja, von mir aus, aber die anderen sind ja nicht einverstanden. Und da geht es noch 3 Tage, dann meldet sich der Magen, oh, mir ist so schlecht, mir ist so, es geht nicht mehr weiter. Du bitte, mach doch mit, bitte mach auf, es geht nicht mehr. Und die Augen fühlen auch an zu drehen. Und das Hirnli hatte auch schon Probleme. Es war so komisch da oben drin. Es drehte sich alles irgendwie so ganz eigenartig. Und selbst das Herz fing an so komisch zu klopfen. Und dann haben sie sich zusammengetan. Okay, ist okay. Du bist der Wichtigste, du bist der Erste, du sollst der König sein. Und dann war er zufrieden. Ja, das war die Geschichte vom Rabbi. Und was wollte er uns damit sagen? Er wollte uns damit sagen, wir sind alle ganz, ganz wichtig. Und auch den wir nur für den Letzten halten, ist ein ganz wichtiger. Und den brauchen wir genauso wie die, die so in den Vordergrund treten. Wir sind alle nicht nur für uns hier als Glieder, sondern wir sind da, um den anderen zu dienen. Und wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir ein Problem. Wenn wir miteinander in Kriegszustand anfangen zu kämpfen, ja, dann geht es dem Körper nicht mehr so gut. Und das Prinzip des Schöpfers ist, dass eins dem anderen dient und dass alle notwendig sind. Das ist das Prinzip des Schöpfers, das kannst du überall sehen. Und so gibt es, wir sprechen von einem biologischen Gleichgewicht. Aber dieses Gleichgewicht ist genauso wichtig im sozialen Bereich, wo Gott auch ein System hineingelegt hat, eine Struktur, das nur dient, funktioniert, wenn eins dem anderen dient. In der Schöpfung, in unserem Körper, im sozialen Verhalten und im geistlichen Leben. Darum hat die Bibel dazu ein paar Verse geschrieben, ein ganzes Kapitel. Und das hat Paulus gerade sagte, die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Der Gemeinde ist nicht wie der Leib Jesu. Ein Vergleich. Die Gemeinde ist der Leib Jesu, wodurch er handelt. Wenn ich die Gemeinde verletze, beleidige, verletze ich den Leib Jesu, beleidige ich Jesus, der handelt in dieser Gemeinde und durch diese Gemeinde. Es ist ganz wichtig, das zu sehen. Und wenn wir manchmal meinen, wie in dieser Beispielgeschichte, der eine oder der andere ist ganz überflüssig und lästig und eigentlich brauchen wir den nicht, dann merken wir auf einmal, wenn er nicht da ist, wenn er sich im Kriegszustand begibt, welche Probleme wir bekommen. Alle Glieder sind zum Dienst da. Auch die, sagt Paulus hier, die schwächer zu sein scheinen. Auch die sind wichtig. Nun ist in unserer Gesellschaft die Struktur des Schöpfers nicht immer erste Priorität. Wir haben nicht unbedingt immer so eine Dienststruktur, sondern eher eine Machtstruktur, wo es dann um die Kräfteverhältnisse geht, wo eins mit dem anderen kämpft, wo nach oben geschmiert wird und nach unten getreten wird. Kein Wunder, dass das manchmal nicht gut funktionieren kann. Ja, unser Wertesystem ist im Wandel. Und da stehen wir manchmal als Christ in einen Wertekonflikt, dass etwas von mir erwartet wird, was ich innerlich nicht nachvollziehen kann. Weil ich sage, das ist für mich als Christ nicht richtig. Aber ich verdiene mein Geld in einem Wertsystem, wo ich funktionieren soll. Und das erzeugt eine Spannung in meinem Leben. Wie gehe ich damit um? Das ist gar nicht so einfach. In diesem Kampf geht es bis an die Grundlagen meiner Existenz. Und ich muss mich fragen, wie sehe ich mich in einer Welt wandelnder Werte. Wie definiere ich mich? Definiere ich mich über meine Arbeit und meine Leistung? Macht das der Wert meines Lebens aus, wenn ich angesehen bin und Einfluss habe? Das sind für mich alles wichtige Dinge, die will ich auch nicht kleinreden. Aber wir müssen uns trotzdem fragen, was ist denn mit Menschen, die diese Leistung nicht so erbringen können? Die nicht so dieses Ansehen genießen und irgendwo ganz still in irgendeine Ecke ihren Dienst verrichten. Diese Elemente, die wir in unserer Welt als so wichtig ansehen, will ich damit nicht abwerten, aber wohl hinterfragen. Und für uns Christen ist das auch wichtig, sich zu fragen, was bin ich am tiefsten Punkt meines Lebens? Was ist dann das letzte Fundament, worauf ich stehe und einst auch sterbe? Du kannst auf dein Ansehen und deinen Einfluss doch nicht sterben als letztes Fundament. Kannst doch nicht sagen, das ist das Fundament meines Lebens, da stehe ich drauf, denn das fällt weg. Wenn es kein Fundament gibt, worauf es sich lohnt, zu sterben, selig zu sterben, dann hat es sich auch nicht gelohnt, darauf zu leben. Denn am letzten Ende ist nichts mehr übrig. Wir brauchen also ein Fundament, das im Leben wie im Sterben hält. Und es ist gut, sich darüber bewusst zu werden, habe ich dieses letzte Fundament für meine Person. Und wenn ein Mensch das entdeckt hat, dass ich in Christus diesen wunderbaren Wert habe, ewig geliebt und gerettet zu sein, dann kann ich auch an einem Ort, wo mir wenig Ansehen entgegengebracht wird, eine Krone aufsetzen und sagen, ich bin wer. Denn ich bin Gottes Kind. Und wenn alle das anders sehen und wenn ich als der Letzte angeschaut werde, ich bin in Gottes Augen das nicht. Gerade die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Ja. Und dem, was unscheinbar ist, hat er eine besondere Würde verliehen. Das ist dieser große Gott. Und wenn ein Mensch das entdeckt, bekommt er ein neues Wertbewusstsein. Denn was macht mich wertvoll, wenn mein Einsatz und meine Arbeit nicht mehr so geleistet werden kann? Wenn ich Rentner werde, bin ja jetzt auch Rentner, bin ich jetzt weniger wert? Wenn ich einen Unfall bekomme und nachher behindert bin, habe einen behinderten Bruder gehabt, ist man dann weniger wert? In unserer Gesellschaft wird es oft so gesehen. Und wir sind herausgefordert. Ja, reiche Ausländer laden wir ein und arme Ausländer wehren wir ab. Ist dann die letzte Wert von uns Schweizer Gesellschaft Geld und Wohlstand? Und darf ein Christ sich diesem Wertmaßstab zum Priorität machen? Ich denke, da sagen wir alle nein. Das ist nicht okay. Das ist nicht im Sinne der Bibel. Und wir spüren eine Spannung, eine Herausforderung. Die Wertmaßstäbe meines Schöpfers und meines Herrn Jesus Christus zu leben, ist nicht einfach für mich selbst und für andere und hat manchmal unangenehme Konsequenzen. Ja, ich muss also meinen Kompass richten nach den Maßstäben Gottes und stehe Tag für Tag im Kampf mit den gelebten Wertmaßstäben. Können wir es bejahen, dass wir in solch einem Wertekonflikt stehen und sagen, ich nehme diesen Wertekonflikt in meinem Alltag an Oder passen wir uns einfach an, am Sonntag bin ich hier, die Werte ist alles okay. Und am Montag, naja, dann läuft es ein bisschen anders und ich schraube meine Werte ein bisschen herunter. Ist das richtig? Ja, das ist nicht einfach. Die Werte der Gesellschaft, der Firma und andererseits die Werte meines Herrn und meines Glaubens. Ich kann ja nicht fliehen. Welche zählen? Wie schnell können auch für Christen diese Wertmaßstäbe verschoben werden? Ein Beispiel aus dem Jakobusbrief, wo in der Gemeinde Jesu die Werte nicht gelebt wurden, wie Christus sie uns gegeben hat. Angenommen, sagt Jakobus, und er spricht ganz praktisch aus dem Gemeindealltag, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinen Fußschemel auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht er euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Da fühlt sich der eine ganz wichtig, weil er so geehrt wird. Und der andere bekommt ein Minderwertigkeitsproblem. Wie schnell kann uns das Christen auch so gehen? Habe auch mit Menschen liebe, wertvolle, tüchtige Menschen gesprochen, die, weil sie ein gewisses Alter erreicht haben, nicht mehr so gefragt waren und arbeitslos wurden. Das ist nicht nur eine Frage, dass ich dann keine Arbeit habe, sondern das nagt ganz tief an meinem Selbstwert. Und da braucht man sehr viel Kraft, dass man sagt, aber das, was in dieser Welt als Wertmaßstab gilt, gilt bei meinem Herrn trotzdem nicht. Und dann merkt man auf einmal, wie man diese Quelle anzapfen muss, ganz bewusst, damit man nicht irgendwo versinkt in einem Gefühl von, jetzt bin ich weniger wert. Das dürfen wir nicht in der Gemeinde zulassen, dass solche Dinge, wie hier Jakobus beschreibt, geschehen. Darum will ich euch ermutigen, einen Entschluss zu fassen. Und jetzt könnt ihr diesen Entschluss, den habe ich hier mal so aufgeschrieben, lesen. Lesen euch vor. Und wenn ihr diesen Entschluss für euch selbst treffen wollt, dann bitte ich euch, dass ihr aufsteht und diesen Entschluss mit mir sprecht. Ne? Also, ich lese ihn einmal vor. Welch einen Entschluss möchte ich selbst treffen? Folgenden. In einer Welt mit unterschiedlichen Werten, will ich heute, also nicht nur Sonntag, im Heute, ne, will ich heute bewusst und ganz praktisch mit den Werten des Evangeliums von Jesus Christus leben. Das ist mein Entschluss. Ist es auch dein Entschluss? Lade ich dich ein, steh doch jetzt auf und sprech mit mir und sprech mit mir gemeinsam. In einer Welt mit unterschiedlichen Werten will ich heute bewusst und ganz praktisch mit den Werten des Evangeliums von Jesus Christus leben. Ja, wunderbar, die Gemeinde steht. Ah, herrlich. Ja, schön. Dürft euch wieder hinsetzen. Ja, manchmal muss man so einen Entschluss treffen und damit sich auch wappnen. Die Bibel spricht ja von einer Waffenrüstung. Da geht es nicht, dass wir einander bekämpfen, sondern es geht darum, dass wir ganz bewusst bejahen, Christus zu folgen und dass das nicht immer einfach ist. Ich bringe also diese Spannung vor Gott und bitte ihm um Leitung in meine Aufgabe und Arbeit entsprechend meiner Begabung. Und manchmal leide ich dann an einer gewissen Stelle. Denn ich kann mehr als nur Zahlen ausfüllen in einem Raster. Ich kann mehr als Kaffee kochen für meinen Chef. Ich kann mehr als nur hier den Arbeitsplatz ein bisschen sauber halten. Ich kann mehr als ein bisschen Telefon abnehmen und plaudern. Und dann leide ich. Und dann fühle ich mich nicht wert. Aber da möchte ich dich ermutigen, in die Bibel zu schauen. Und zu sehen, wie Gott Menschen, die Werkzeuge waren in seiner Hand, an Stellen führte, über Jahre führte, wo sie den Eindruck hatte, ich bin nichts wert. Fange mal ganz vorne in der Bibel an, bei Josef. Josef war ein göttlich begabter junger Mann. Begabter als all seine 11 Brüder. Und weil er so begabt war, hat er Neider. Das ist immer so. Menschen, die gesegnet sind, haben immer Neider. Aber das sagen sie dann nicht öfter, ich bin neidisch auf dich. Das sagen sie dann den Dritten. Und dann sagen sie irgendwas Negatives, weil sie neidisch sind. Und Josef hat das gespürt, er konnte Träume deuten. Er hatte eine besondere Beziehung zu Gott. Und die Brüder verkauften ihn. Und Josef kam, die kennen die Geschichte wahrscheinlich, ins Gefängnis. Und als man damals ins Gefängnis kam, dann war das nicht so ein Richterspruch, 10 Jahre, 5 Jahre, 15 Jahre Gefängnis. Das war Gefängnis, Gefängnis, fertig, Schluss, aus, das ist dein Leben für deine ganze Zukunft. Und das war die Wegstrecke von Josef. Ich kann so viel und was ist jetzt im Gefängnis, kann ich gar nichts damit machen. Mehr als 10 Jahre lang, das ist ein langer Abschnitt. Menschen, die 10 Jahre arbeitslos waren, die wissen, was das ist. Das ist lang. 10 Jahre im Gefängnis. Nehmen wir ein anderes Beispiel von Mose. Mose, ein Mann mit akademischer Ausbildung am Hofe Pharaos. Als Sohn des Pharaos wurde er angeschaut. Hat die höchste Ausbildung bekommen, die man überhaupt damals bekommen konnte. Und mit all dieser Begabung schickt Gott ihm nach einem Missgeschick, das er begangen hat, in die Wüste und ist 10 Jahre bei den blöden Schafen. Entschuldigung. Was muss er da gefühlt haben? Mensch, was habe ich alles gelernt über die Sterne? Und aber ich weiß nicht, was er alles da gelernt hat. Ich kenne mich da zu wenig aus. Aber er hat sicher viel mehr gewusst, als nur Schafe zu hüten. 40 Jahre lang. Was ist meine Arbeit wert? Das ist eine große Anfechtung. Und dann nehmen wir David. Der König David, gesalbt als König von Samuel. Er wusste es, ich werde König in Israel. Samuel, der Prophet Gottes, hat mich gesalbt in jungen Jahren. Und dann ist er jahrelang Flüchtling, muss um sein Leben fürchten, in der Wüste jahrelang verbringen. Seht ihr, wir denken vielleicht, ja, David, der König, der hatte es gut. Aber diese Ausbildung, die er hatte, auch in der Wüste, gehörte mit dazu. Und das möchte ich uns mitgeben. Wenn wir an einem Platz sind, wo wir den Eindruck haben, meine Arbeit wird nicht geschätzt, versuche es von der Führung Gottes her zu sehen und befehle ihn das anderen, leitet er dich auch durch diese Zeit. Und die ist nicht umsonst gewesen. Wieso hat Gott das dann gemacht bei diesen 3 Leuten? Weil es ein Stück von seinem Plan war, um sie zuzubereiten. Weil es dazugehörte. Weil man da auch etwas ganz Wichtiges lernen kann. Nämlich treu zu bleiben. Treu zu bleiben. Das ist besonders dann schwer, wenn man den Eindruck hat, mein Einsatz wird überhaupt nicht geschätzt. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, sagt Jesus hier, ist auch in dem Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben. Gott will Bewährung sehen Er lohnt diese Treue im Glauben. Ich will darin treu sein und mich bewähren. Im Gefängnis hat Josef sich bewährt. In der Wüste hat Mose sich bewährt. Als Flüchtling hat David sich bewährt. Und es waren Schulungen für spätere Aufgaben. Treue ist für Gott ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht ihm nicht darum, was du tust zuerst. Natürlich ist das auch ein Punkt, ist klar. Das ist nicht der erste Punkt, sondern wie du deine Aufgabe ausführst. Hier sagt er, Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung des Geheimnisses anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig treu ausführt. An den Haushaltern wird nur geschaut, ob sie treu erfunden werden, hat Luther da übersetzt. Das ist das Einzige, worauf geschaut wird. Bist du treu, wahrhaftig und zuverlässig in der Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, dann wird er dich darin gebrauchen. Egal, was für Glied am Leib du bist. Ja. Auch das Geringste ist in Gottes Augen wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bibel lest, das Alte Testament. Da kommt es zum zweiten Buch Mose zum Schluss, zum dritten Buch Mose und dann vierte, fünfte Buch Mose und dann musste ich durchkämpfen, gell? Da wird das alles beschrieben mit der Stiftshütte bis ins Kleinste, wie die Ringeli ausgesehen haben und wie die Decke war und wie das alles gemacht wurde und wie groß und so weiter und so fort. Da denkst du, Mensch, wieso muss man das alles wissen? Und dann kommen die verschiedenen Opfer, das Sündopfer, das Brandopfer, das, und dann die Tauben und dann die Rinder und die Schafe und der Priester und die Kleidung und die Reinigungsvorschriften. Puh, und dann fang's lieber wieder beim Johannesevangelium an. Gell? Interessant, warum macht das Gott so? Hast du dich auch schon gefragt? Weil ihm auch das Geringste und das Kleinste ganz wichtig ist. Darum, weil das nicht unwichtig ist für ihn. Und das ist auch im Neuen Testament so deutlich sichtbar, dass das so ist bei Jesus. Er sagt nicht zu dem Schächer am Kreuz, jetzt siehst du, was aus deinem Leben geworden ist. Er hängt da am Kreuz. Nein, er wusste, das ist eigentlich ein gekröntes Geschöpf, das die Krone verloren hat. Und dieser Mann, der da so hing, der hat entdeckt, durch Jesus kann ich die Krone wiederbekommen. Und er spricht diesen letzten Menschen am Kreuz zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er macht keinen Unterschied, ob da jetzt ein Schächer hängt oder ob da ein König hängen würde. Der ist wichtig. Und als Jesus am Tisch war und er wurde nicht einmal ordentlich begrüßt von dem Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, sein Haupt wurde nicht gesalbt, seine Füße wurden nicht gewaschen, er bekam nicht eine eigentliche, ordentliche Begrüßung. Da kam eine Prostituierte und hat seine Füße gesalbt und hat sie mit ihren Haaren getrocknet. Und das hat dem Pharisäer als Gastgeber sehr geärgert. Und er hat gedacht und gesagt, wenn der ein Rabbi wäre, würde er das nicht zulassen von dieser Frau. Und dann hat er diesen Simon, diesen Pharisäer, hat Jesus dann zurechtgewiesen und sagt, was diese Frau tut, ist wertvoll, ist eine Zubereitung für meine Grablegung. Und man wird später noch von dieser Frau sprechen und hat ihren Arbeitswert gehuldigt. Ja. Jesus hat also eine ganz andere Auffassung über Menschen und ihre Arbeit. Und darum war er bereit, den Jüngern die Füße zu waschen. Und das war für ihn ein Königsdienst an seinen Jüngern. Und hat gesagt, ja, ein Beispiel habe ich euch hinterlassen. Was bin ich froh, dass meine Frau, die ja Lehrerin ist und Kindergärtnerin, dass sie nicht gesagt hat, ja, immer Hausfrau sein. Und viele Jahre konnte sie den Beruf so als Lehrerin oder Kindergärtnerin nicht ausführen. Bin ich froh, dass sie das so treu gemacht hat. Sie hat die Kinder erzogen, ich viel weniger. Sag ganz ehrlich. Hauptverdienst von meiner Frau, dass ich so tolle Kinder habe. Und wenn wir heute das sehen, waren im Sommer, in den Ferien, letzten Sommer mit 19, all unsere Kinder und Enkel. Was eine Freude, was für ein Reichtum, Mensch. Ach, den Reichtum will ich nicht missen. Und so können wir manchmal die Dinge falsch einschätzen, wenn wir so nach diesem Wertmaßstab der Welt diese Dinge anschauen. Gott hat eine ganz andere Meinung darüber. Mach's nur treu, Gott wird's lohnen. Glaub mir, Jesus hat ganz anders über diese Prostituierte gedacht und geredet, die da seine Füße gesalbt hat, als all die anderen, die in dem Saal versammelt waren. Die haben das alle nicht verstanden. Aber Jesus hat das Herz gesehen. Ich komme zum Schluss. Die Menschen haben gearbeitet und sie müssen sich verantworten, ganz zum Schluss. Und das ist ein Bild von Gott, dem König. Und dann fragen die Menschen, ja, ich habe dich doch nie gesehen, Herr, in dieser Welt. Und sagt, doch, 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 ich war da, ich war mitten unter euch. In dem armen Menschen, in dem, der gefroren hat, war ich da. In dem, der keine Arbeit hat, in dem, der depressiv war. Ich war immer da um dich herum. In all diesen Menschen war ich da. Und du hast mir gedient. Mit deiner Begabung, an deinem Platz und mit deiner Kraft. Und dann sagt er, darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus sieht die Geringsten und er hat sie gedient. Das darf ich auch und das darfst du auch. Und dazu bist du eingeladen. Lass uns noch beten. Herr, du bist so ein großes Vorbild. Das gedient bis zum Tod am Kreuz. Das war dein größter Dienst am Kreuz. Aber dieser Dienst war der verachtetste Dienst. Da haben sie dich ausgelacht. Sie haben das nicht verstanden, was da passiert. Sie haben gemeint, jetzt geht er unter. Jetzt ist er der Letzte. Und das war ein Dienst für uns, zur Vergebung. Welch Vorbild, Herr. Und du sagst zu uns, nimm dein Kreuz auf und folg mir nach. Ich bitte für die, die an einem Arbeitsplatz sind oder an einem Lebensplatz, wo ihnen Wertschätzung so wenig gesagt wird, wo sie den Eindruck haben, mein Arbeitswert wird nicht geschätzt. Ich kann sie nicht sehen. Lass sie entdecken dürfen, dass du mit ganz anderen Augen in ihr Leben schaust. Und sag, ich will dich heute gebrauchen. Ich will deine Hände brauchen. Ich will deinen Mund brauchen. Ich will dein Herz brauchen. Und ich will durch dich etwas tun, was dem anderen segnet. Was den anderen aufbaut. Und du dienst damit mich. Und ich habe Freude an dir. Bitte für die in unserer Mitte, die leitungsgebende Aufgaben haben. Dass sie die nicht verachten, die nicht so stark sind. Dass sie jene nicht einfach herumschubsen, die sowieso nichts sagen. Sondern dass sie mit den Augen und mit der Art von dir auch mit denen umgehen, die sich nicht so wehren können. Hilf, in der Position, wo wir sind, nach deinem Maßstab zu leben. Amen.